Ich habe ein bisschen mit der Stimme, aber ich hoffe, dass der Herr auch da Gnade schenkt, wo wir heute gekommen sind, was noch schlimmer. Ja, wir haben schon mit den Brüdern schon vor der ersten Versammlung gebeten, ja, dass der Herr da möchte eingreifen. Ja, das ist einem, macht schon einem Sorgen, ja, wenn man weiß, dass man auch abends spricht, ja, und dann will man auch, dass es auch verständlich ist, ja, und auch seinen Hörern findet. Und wir haben heute so manches schon gehört. Sehr wichtige Gedanken sind mir auch so zum Herzen gegangen. Der Gedanke auch, der auch sehr wichtig war, ja, dass von der Gotteserkenntnis wurde gesagt, ja, dass es auch häufig darüber gesprochen wird, ist auch sehr wichtig. Und dann den anderen Gedanken, was der Bruder gesagt hat, das ist, erkennen sich selbst. Und das ist immer wichtig, dass man das, diese zwei nicht trennt, damit wir nicht in eine Gefahr kommen, ja, weil das Wort Gottes spricht schon damals waren solche Menschen, die jetzt von den, sozusagen, sagt der Apostel, von einer Erkenntnis, ja, und manche, die haben schon von welchen Erkenntnissen der Engel sich wie herausgestellt, was sie alles so in der Erkenntnis gekommen sind. Wir gewinnen die Erkenntnis Gottes aus seinem Wort, wie er uns sich kundgibt, und da gibt es auch immer, wenn wir näher oder besser Gott kennenlernen, desto mehr werden wir auch uns selber kennen, auch was das Moralische betrifft. Wir werden reiner und heiliger, je mehr wir oder näher auch zu Gott kommen. Das Thema, was mir so der Herr so aufs Herz gelegt hat, das war mir dieses Mal so ein bisschen vielleicht in einer ungewöhnlichen Weise so ganz nahe geworden oder ganz wichtig, dieses Thema. Ich wusste nicht, was oder über was ich sprechen soll, ja, und ich habe das einfach dem Herrn so gesagt: Herr, du weißt, was auch heute wichtig ist, ja, und dann auf einmal war mir dann bei Nacht, war ich wach gelegen, ja, und irgendwie kam mir auch dieser Gedanke, ja, so diese Bitte zu Gott: Herr, gib mir die nötige, ja, das nötige Thema. Und dann war es mir plötzlich ja so das Thema gegeben und auch schon so manche auch Bibelstellen. Und das Thema, was ich heute auch, über was ich heute sprechen will, ich wusste auch nicht, wie ich das am besten nennen soll. Und das ist, ich habe das einfach so genannt, ja, das fremde Glück oder die fremde Einflüsse. Vielleicht ist es dem Namen nach ein bisschen ungewöhnlich, aber ich denke, dass im Laufe dieses, indem wir das Wort Gottes betrachten, werden wir das auch verstehen, was damit gemeint ist, das fremde Glück. Wenn wir uns erinnern, heute wurde auch schon erwähnt, ja, von Adam und Eva. Ich gehe auch da zurück zu Adam und Eva und möchte da auch einen Gedanken herausholen, ja, dass uns einiges zeigen möchte, ja, und ich möchte uns aus dem 1. Mose, aus dem 3. Kapitel lesen. Erster Mose, 3. Kapitel. Ich lese einfach von Anfang. Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und jetzt achtet auf diesen Vers, auf den sechsten Vers. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Gerade dieser sechste Vers, der zeigt uns etwas, was dieser Einfluss, ja, und von dieser, jetzt in diesem Fall von der Schlange, vollbracht hat. Die Frau, sie wusste, ja, wir haben gehört, ja, dass es Adam ihr gesagt hat, ja, dass wir aus diesem Baum nicht essen dürfen. Und durch diesen Einfluss, ja, hat jetzt die Frau geschaut auf diesen Baum, auf diese Frucht, und vor ihren Augen erschien etwas, was begehrenswert war. Sie hat vielleicht darüber vorher auch gar nicht geschaut. Sie wusste, da ist eine Linie, da ist Verbot. Und die Frage, die ich uns auch allen stellen möchte, was hat Adam und Eva in ihrem Leben dort, in diesem Garten Eden? Viele sagen vom Paradies sogar, ja, so, das ist gleich so diesem Paradies. Was hat ihnen gefehlt? Ich höre Gehorsam, aber ich meine für ihr jetzt Leben, damit sie da glücklich leben können. Nichts, ja. Gott hat alles so gut vorgesorgt, dass sie nicht nur einen Baum hatten zum Essen und alle anderen verboten, sondern umgekehrt, es war nur ein Baum. Aber für ihr Glücklichsein, für ihr glückliches Leben hatten sie alles genug. Jetzt hat der Feind es vollbracht, die Augen, die Aufmerksamkeit des Menschen, ich nenne jetzt nicht nur unbedingt Frau, weil wir sind eigentlich auch gleich, ja, und ob Mann und Frau, weil das auch im praktischen Leben, ja, so, das geht das auf beiderlei Seiten, ja, so, dass immer wieder schafft es der Feind, ja, die Aufmerksamkeit auch zu lenken, ob das Frau oder Mann ist, ja. Auf jeden Fall, dass wir sehen hier, dass die Eva, ja, sie hat dann geschaut und dann erschien ihr etwas Verlockendes, etwas, was so begehrenswert war und sie praktisch dann ja, da zugegriffen hat. Von da möchte ich uns dieses Thema auch wie ableiten, ja, dass es nicht nur bei der Eva oder bei dem ersten Menschen geblieben war, ja, das zeigt uns immer wieder das Wort. Das Wort zeigt es uns immer, ja, und ich möchte, bevor ich so einige Punkte nenne, was auch in unserer Zeit so manch eine Not bereitet, auch hinsichtlich auch der Ehe, oder bereiten kann. Das kann sein, dass es für einen oder den anderen auch ja kein Thema noch ist oder sagt, das trifft für mich nicht zu. Mag auch sein, weil das muss ja nicht eintreffen, aber das sind solche Gefahren, und die ich durch die Jahre beobachtet habe und durch manche auch Gespräche hatte. Und ich möchte auch nicht nur jetzt nur eines nehmen, weil es gibt so mehrere, ja, Punkte, die ich dann erwähnen werde. Aber ich möchte als erstes ja einiges erwähnen, dass der Mensch mit dem, was er hat, manchmal über genug hat, irgendwie immer wieder der Feind es schafft, ja, ihn auf etwas aufmerksam zu machen oder seine Blicke zu lenken, wo eigentlich im Prinzip eine Linie steht, ja, wo gesagt wird, das ist nicht euer, das ist ein fremdes Glück. Und das ist auch oft so, dass es auch in den Gemeinden, wo wir so zusammenkommen, wo viele Ehepaare sind, und das Leben, ja, eines oder das andere ist auch unterschiedlich, auch, ich meine auch vom Materiellen her. Wir haben gehört von diesen Götzen, ja, des Materialismus, leider auch dieser Götze, ja, er kann viel Schaden anrichten, ja, und wir sind auch alle unterschiedlich gestellt und da gibt es auch seine Gefahr, werde ich auch aber erwähnen. In 1. Mose im 4. Kapitel, ich werde das nicht nachlesen, aber das möchte ich einfach nur bekräftigen mit ein paar Bibelstellen, da ist uns diese Begebenheit von Kain und Abel, ihre Opferbringung. Und wenn wir so es aus dem, wo wir vielleicht es gehört oder gelesen haben, ja, so, da ist auch Kain bringt von den Früchten und auch Abel bringt von seinen Schafen, ja, Gott dieses Opfer. Und wisst ihr, bei Kain, ja, war das irgendwie nun nicht ganz angenommen gewesen. Und anstatt, dass Kain jetzt in sich geht und fragt, was die Ursache ist, schaut er auf seinen Bruder. Und das ist auch diese Gefahr, ja, schauen auch im Gott dienen, ja. Manche haben vielleicht mehr Schwierigkeit oder mehr Nöte und da kann auch das Schauen auf den anderen, das doch auch eine Gefahr sein. Ja, bei ihm klappt es doch alles, bei ihm ist gut. So auch im Eheleben werde ich auch eingehen. Uns wird zum Beispiel gesagt von dem König Ahab. Wer das nachlesen möchte, ich habe das mir die Bibelstelle aufgeschrieben, 1. König, 21. Kapitel. Der König Ahab, er war ein König. Ja, und allein schon, das sagt vieles, was ein König sich alles so auch erlauben kann. Und wisst ihr, eines Tages schaut dieser König ja aus seinem Palast, aus seinem Fenster, ja, und da sieht er ein Grundstück und wer will das haben? Als König kann er ja so viel haben oder hat auch viel und kann doch wirklich mal zufrieden sein. Nein, er sieht da ein Grundstück und er wird das Grundstück unbedingt haben. Er schaut wiederum zum Nächsten. Ja, das sagt das Wort, dass das war dieses Grundstück, ja, vom Naboth. Und wir kennen ja als Bibelleser, wie das dann ausgegangen war, bis dieser Naboth nicht weggeschafft wurde und es an sich genommen wurde. Ja, so da hat auch die Frau geholfen. Aber das ist nur diese Bibelstellen. Ja, ich lese uns noch in Prediger im 4. Kapitel. Den Prediger 4. Kapitel, vom den 4. Vers, und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Diese Feststellung hat auch hier Salomo gemacht, ja, wo er so allgemein die Menschen oder auch das Mühen gesehen hat, dass da auch bei all dieser Arbeit und Mühen ja so doch dieser Eifersucht da ist. Ja, und den Menschen immer wieder, obwohl sie viel haben, ja, schauen sie immer auf das andere, ja, er hat es vielleicht da ein bisschen mehr oder besser. Wir können sagen, ja, das ist ja das Alte Testament, auch im Neuen Testament. Es steht zum Beispiel Jakobusbrief im 4. Kapitel, Da steht einiges, ja, das lese ich vielleicht auch uns nach, damit wir sehen das auch im Neuen Testament, und das sind auch mehrere Stellen, wo so manche Probleme uns gezeigt werden. 4. Kapitel Jakobus vom Anfang: Woher kommen Kriege und woher Streitigkeit unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das zeigt uns einfach, dass auch da Probleme waren. Ja? Apostel Paulus, er geht sogar weiter, er sagt, dass man in einer Gemeinde, ja, da hört sogar von Ehebruchen. Das, und wisst ihr, wenn ich heute gerade dieses Thema, ja, ich möchte das nicht nur jetzt auf Ehe und auch das Verhältnis zwischen jetzt auch anderen, was auch heute sehr verbreitet ist, ja, dieses Unmoralische. Das werde ich ja einiges erwähnen, aber mein Hauptgedanke ist ja, wie können wir unser Eheleben so gestalten, dass wir wirklich ein eigenes glückliches Leben gestalten können. Diese Bibelstellen, die ich erwähnt habe, ja, die zeigen uns praktisch ja das, dass der Mensch einfach das in sich hat, auf das andere zu schauen. Und oft, gerade sind auch Ehen, ja, das sind meine Beobachtungen gewesen, und es muss nicht bei jedem eintreffen, aber das kann und ist wahr bei manchen eingetroffen, ja, und praktisch macht man sein eigenes Eheleben, sein Leben, nicht nur jetzt das Verhältnis zwischen Mann und Frau, sondern als Familie, als eine Gemeinschaft, als auch was das Wirtschaftliche, ja, so das Materielle betrifft. Man macht es praktisch abhängig von dem anderen. Weil man schaut auf den anderen und sieht, der andere hat vielleicht besser. Ich habe mal selber vor Jahren persönlich mal in einem Gespräch so teilgenommen, nur als einfach Zuhörer. Ja, das waren mehrere Personen da, und da hat es irgendwie so gesprochen, dass da einige, bei einigen die Männer ja beim Daimler schaffen und so viel Geld heimbringen, ja, so. Und da war auch ein Ehepaar gewesen, die sind älter als wir. Aber damals, vor Jahren, waren sie ungefähr jetzt in unserem Alter so. Und der Ehemann, ja, der hatte er war praktisch zum Teil Invalide, ja. So geboren gewesen, und er hatte nur, kann man sagen, nicht so schwere Arbeiten, Behinderung, ja, invalide Behinderung, ein bestimmter Grad der Behinderung, und er konnte nicht, sagen wir jetzt beim Daimler, ja, solche Schwere auf dem Band schaffen, ja. Aber aus diesem Gespräch war das so gewesen, ja, dass die Frau dieses Mannes, ja, irgendwie gerade dort, wo sie dort so diese Gespräche angehört hat, so ihren Mann so ermutigt hat, oder nicht nur ermutigt, sondern ein bisschen so mit Druck: bewerbe dich doch auch dort, ja, beim Daimler und so, ja. Und wisst ihr, sind Jahre vergangen, er hat sich nicht beworben, ja, aber weil gesundheitlich bei ihm es nicht ging. Aber für mich war das ja, dass diese Ehe, die war nicht glücklich und ist auch heute nicht glücklich. Das sind, ich sage so, ja, da schlaft der Mann und die Frau in extra Zimmer, die haben so gut wie kein Verhältnis miteinander. Ja, das sind nur Beispiele, und man hat praktisch das Leben gebaut, weil die andere jetzt mehr Einkommen, die andere sich mehr leisten können. Und der eigene Mann, der hat Behinderung und konnte nie so viel verdienen. Ja, und da war praktisch schon das eigene glückliche Leben, ja, schon praktisch ein Strich gesetzt. Und diese Gefahr, ja, das ist ja nicht nur eine einzelne Gefahr. Diese Gefahr, ja, die liegt kann bei jedem liegen, ja. Und das eine gewisse Schauen auf das Anderen und vielleicht ein unbemerkter Neid. Das kann unser eigenes Eheleben ja ruinieren oder ein unglückliches Leben sein ja, oder werden. Und ich werde dann auch einiges zeigen, auch aus dem Worte Gottes. Gerade das Gegenteil, wie wichtig das ist, ja, oder wie können wir unser Leben führen, unabhängig von den anderen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sehr arm sind, aber sie sind glücklich. Und hier haben wir gerade in diesem Lande ja diese Gefahr und wie gesagt auch besonders in den Gemeinden, weil wir so unterschiedlich ja, gestellt sind und da kann auch eine Unzufriedenheit und so manches in eine Familie einziehen und es ruinieren. Wenn es nicht ganz ruinieren, aber das werden Unstimmigkeiten sein, ja, weil man nicht gelernt hat, mit dem, was vorhanden ist, ja wirklich glücklich zu sein. Ich möchte uns ein Wort lesen, das ist auch an einem Psalm, ja, das hat beim Asaf, glaube ich, war dieser Psalm, der geschrieben hat, der hat auf das Leben ja, der Ungläubigen gesehen, ja, wie es ihnen gut geht. Und dann hat er gesagt, er beneidet es. Ich lese es am besten durch. Das ist der Psalm 73. Ich lese von Anfang. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalt hat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus, ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit, Bedrückendes von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich ihr Herr sein Volk, denn Wasser und Fühler wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gottes Wissen, gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, die sind gottlose und immer sorglos, erwerben sie sich Vermögen. Für warum sonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände? Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlupfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Und so weiter. Hier sehen wir den Psalmisten, ja, der Psalmisten Asaf, der einfach geschaut hat, er spricht hier jetzt von den Gottlosen. Wir können sagen, was können wir bei den Gottlosen ja lernen, ja so, oder da schauen und neidisch werden. Und dennoch war das ein Mann Gottes, der sah, wie es ihnen gut geht. Und wie es ihm oft, ja, dass er in Unschuld lebt, ja, und wie es oft ihm nicht gut geht. Ja, und dann sagte er, ja, das wurde er praktisch, ja, so, fast hätte er so genauso, ja, gesagt, umsonst, ja, habe ich meine Hände in Unschuld gewaschen, ja. Und was ihm geholfen hat, ja, bis er sagt, dass er bis in den Heiligtum hineinging. Er hat es alles angeschaut dann wirklich, ja, nicht wie das ist, sondern in den Augen Gottes, wie es wirklich ist. Ja, und dann sagt er, fürwahr, auf schlupfrige Wege stellst du sie. Ja, er hat gesehen, ihr Ende, wohin es führt. Ja. Und das, daraus können wir auch lernen, ja, auch Männer, auch Frauen Gottes, ja, die kennen, wenn sie schauen, Wisst ihr, wenn er sogar bei den Gottlosen gesehen hat, vielmehr ist hier die Gefahr, wenn wir sehen, wie es manchen vielleicht Kinder Gottes gut geht. Und dann kann auch da eine Gefahr sein, ja, für das eigene Eheleben, für das eigene Familienleben. Ich möchte uns noch ein Wort lesen, ja, oder ich werde es nicht lesen. Steht in 2. Mose, 20. Kapitel, im 17. Vers. Da steht es so, ja, dass du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, noch seinen Knecht, oder du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Wir können sagen, ja, das ist ja nicht der Fall heute. Wer wird denn des Nächsten jetzt haben wollen? Ja, schon als Kinder Gottes ja vor allem, ja, werden wir das nicht. Aber wisst ihr, da gibt es noch eine feinere Umleitung, ja, oder Ableitung von dem. Ja, man kann ja das nicht des Nächsten begehren, aber begehren so, wie es der Nächste hat. Ja, und auch genauso es wollen. Ja, und da birgt auch diese Gefahr, ja, dass man wirklich auch auf das Nächste schaut, weil man sagt, vielleicht ist das nicht aktuell, das ist aktuell. Auch dieses Wort, du sollst nicht begehren. Und das liegt auch, wenn man praktisch schaut, wie es dem anderen vielleicht gut geht und mir nicht gut geht. Und so kann man praktisch das eigene Eheleben ja entweder glücklich gestalten oder auch das versäumen und unglücklich sein. Als ein Bruder vor Jahren, wir haben damals, es war noch in den 90er Jahren, als Bruder Nims damals in Indien war und bei der Lagerversammlung dort und er zurückgekommen ist hier durch Deutschland und er dann auch bei uns zu Hause war und ein bisschen erzählt hat, dann hat er uns auch so Bilder gezeigt, was für eine Druckmaschine sie dort haben, mit denen sie auch dieses Blatt, das Abendlicht heißt das Blatt, bei denen drucken und es praktisch dann auch an die verteilen. Und wisst ihr, das war eine sehr alte Maschine, da musste man praktisch dieser Spiegel verkehrt die Buchstaben, jeden Buchstaben reinstellen und diese Form dann, ja, die praktisch nur eine oder zwei Seiten druckt, mussten zwei Männer, einer schafft es nicht, in diese Maschine reinstellen, ja, und es festmachen. Und diese Maschine, die hat praktisch so geschafft, die geht zurück. Da musste man praktisch das gedruckte Blatt von Hand raus und das neue reinlegen, ja, und die geht wieder zurück und schlägt praktisch zu und geht wieder zurück. An dieser Stelle muss man praktisch von Hand wechseln. Wenn da die Hand drin bleibt, ja, die Maschine wird nicht halten. Da war an der Wand so ein Notstopp, wenn man den drückt, dann geht die Maschine noch ein paar Umdrehungen durch, ja, bis sie dann wirklich halt. Wisst ihr, damals hat der Herr uns so aufs Herz gelegt, ihnen, den Brüdern, dann zu helfen. Wir haben das auch mit dem Bruder Nims dann gesprochen und um kürzer zu sein, wir haben auch eine modernere Maschine gekauft, eine Offset-Maschine, ganzer Computer, als man alles dazu braucht, ihnen per Schiff das auch zugeschickt. Die Gemeinden in Kanada haben die meisten auch Mittel ja praktisch auch bezahlt, die wollten das Gelder ja dazu gespendet. Und wo dann auch der Bruder dann von uns dort war, um ihnen praktisch mit dieser Maschine einzulernen, hat er natürlich auch dort so ein bisschen Besuche gemacht. Ja, so mit den, und sie waren in ein Predigerhaus gekommen. Es war eine junge Predigerfamilie. Er sagte, ihr Kamin, wo sie gekocht haben, das hatte kein Rohr nach außen. Also wenn sie gekocht haben mit Feuer, mit Holz, dann war ja natürlich Rauch, dann haben sie das Fenster und die Türe aufgemacht, damit es halt durchzieht. Ja. Hatten nur zwei Zimmer gehabt und es war eine junge Familie. Ich weiß nicht, ob sie schon Kinder hatten oder nicht. Und wo der Bruder dann sie angesprochen hat, warum sie da nicht einen Durchbruch machen und ein Rohr praktisch, ja, damit der Rauch dann nicht, weil die Küche war ja ziemlich verraucht, ja, so auch mit dem Ruß und so. Und der Bruder hat ihn so glücklich angelegt, er hat gesagt, wir haben bis jetzt auch nicht darüber nachgedacht. Ja, so. Und wo der Bruder das erzählt hat, ja, und er sagte, sie sind so richtig glücklich gewesen, ja, und so sagen wir primitiv, sich keine jetzt Gedanken gemacht, und aber dieses Glücklichsein, ja, ich meine nicht, dass wir jetzt unbedingt so machen müssen, ja, mir geht es mit dem, was man hat, wirklich glücklich zu sein, wenn man es besser machen kann, wenn die Mittel da sind, sagt das Wort, sollen wir es besser haben und machen, ja. Aber unser glückliches Leben, unser Eheleben, unser Familienleben nicht abhängig machen von fremden Einflüssen oder auch von dem fremden Glück abhängig. Das ist nicht das eigene Glück. Das eigene Glück ist, wenn wir lernen, mit dem, was vorhanden ist, mit dem, was ich habe, wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Dieses Wort, ja, du sollst nicht begehren. Ich möchte auch jetzt direkt ein bisschen einige Gedanken noch auf die Ehe eingehen, ja, auf das Verhältnis Mann-Frau. Wir wissen, dass auch da diese Gefahren sind. Und es heute gerade auch eine gewisse Not ist. Wisst ihr, ein Prediger, der hat mal so gesagt, er hat ein bisschen in diesem Artikel so Stellung genommen gegen diesen Götzen Eros, nennt er ihn, ja, so diese erotisch. Er sagt, ich hätte, wenn das nur in der Welt gewesen wäre, das heute so groß gemacht wird, ja, und in diesen ganzen Werbungen, was man alles so den Menschen so gewinnen will, er sagt, wenn das in der Welt gewesen wäre, hätte er auch da nichts gesagt. Aber weil es auch dieser Götze immer wieder so versucht, in die Reihe der Gemeinde hineinzudringen. Wisst ihr, und auch die Not, was auch der Scheidungen, ja, dieses, das sind auch leider in die Reihen, ja, der Gemeinde gekommen. Ja, man hört immer wieder, dass da oder dort auch bis zu den Scheidungen kommt. Die Ursachen sind natürlich verschieden. Ja, so ich werde auch heute nicht alle Ursachen nennen können. Ja, das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, das, und dennoch, gerade diese Gedanken, was ich vorher gesagt habe, ja, das ist ein für mich ein Grundgedanke, ja, wie wir schon unser Nest, ja, unsere Familie, unser Eheleben, ja, bewahren können von dem fremden Glück. Ja, dass die anderen mögen es besser vielleicht haben und glücklich sein, ja, aber ich werde nicht glücklicher, wenn ich das Gleiche habe. Ja, das ist nur einfach, ich nenne das vielleicht Fata Morgana, ja, so, dass es nur etwas erscheint. Und der Mensch, der wird oft denken, dass er glücklich wird, wird er aber nicht glücklich. Ja, nur er wird glücklich, wenn er lernt, das, was ihm Gott gegeben hat, ja, an Fähigkeit, vielleicht an Gesundheit, wenn er auch nicht so viel hat, wenn er nicht unbedingt in ein teures Auto fährt, ja, oder eine bestimmte Marke fährt. Das Hauptsache, ja, ist das Glückliche, weil ich sage so, die vielen, die viel haben, die sind nicht unbedingt glücklich. Ich war mal in einer Familie, auch schon vor Jahren, wir sind in einem Ort gewesen, haben sie uns so zum Mittag eingeladen, ja, so, und was ich da beobachtet habe, die Kinder, ja, die mussten im Wohnzimmer, wenn sie über den Teppich, der da lag, lief, die mussten ihre Hausschuhe runterziehen und nur, sag ich, ja, laufen über den Teppich, weil man den Teppich so schonen wollte, ja. Das ist oft, ja, wenn der Mensch viele teure Sachen hat, ja, dann ist er so bemüht um diese Sachen, ja, und eigentlich verfehlt er das wirkliche Leben, das schon von Anfang, ja, den Menschen gegeben war. Er soll über die Schöpfung herrschen und nicht aber ihr Knecht sein. Natürlich, ich sage nicht, dass man da alles kaputt machen soll. Aber es gibt bestimmte Dinge, ja, wo man einfach sagt, das ist eine Sache, ja, das ist ein, das zu meinem Gebrauch ist, ja, und wenn er auf dem Boden liegt, ja, dann kann ich auch drauf laufen, ja, wenn ich das wirklich schonen will, dann kann ich es vielleicht irgendwo aufheben oder aufhängen, ja, so. Aber ich meine, ich erwähne es nur, dass die teuren Sachen oft oder auch, die machen den Menschen nicht glücklich, sondern sie binden ihn nur, damit er praktisch ein gewisser Knechtschaft verfällt. Ja. Und mir geht es auch, dass wir lernen, ja wirklich glücklich zu sein. Lernen, weil das muss gelernt werden. Wir müssen alles dran setzen, kämpfen, auch in unserer Zeit, damit unsere Familie, unser Haus wirklich ein Garten Eden ist, ein Paradies. Wenn wir das nicht machen, ja, und natürlich, es gibt, wie wir auch gehört haben, ja, so diese Grundsätze, ja, aber dass wir kämpfen, weil wenn Enttäuschungen kommen, wenn irgendwas ist, indem dass wir schauen, dass die anderen besser haben, ja, und es kommt manchmal so weit, dass dann der Mann oder die Frau, die schaut dann auf den anderen Mann, der ihr eigentlich nicht gehört, ja, das ist leider so. Das kommt, weil in der eigenen Familie eine gewisse, ja, Enttäuschung und so manches reinkommt. Das Verhältnis, ja, wir wissen ja schon vom König David, das ist auch das gleiche Problem. König David, er hatte ja genug gehabt. Was auch Frauen einbetrifft, ja, der hat ja schon einige Frauen. Man könnte sagen, ja, so, was fehlte ihm, ja, so am Irdischen oder. Aber er sieht, ja, diese Bathseba und dieses Begehren, ja, so, er will sie haben. Das hat praktisch sein Leben und auch die Nachkommen, ja, die Kinder, es waren praktisch, ab da war eine gewisse Katastrophe gekommen, ja. Durch diese Sünde ist in die Kinder, ja, wir wissen, dass da auch dann angefangen hat, ja, auch mit Absalom und dann den anderen Sohn, ja, das war dann immer, kann man sagen, ein bemitleidenswertes, ja, so ein Zustand eingetroffen durch diese Sünde, ja, und wir können sicher sein, durch solch eine Sünde, das wird nicht nur uns treffen, es wird auch die Nachkommen treffen. Ich weiß noch, vor Jahren ist zu mir eine Frau gekommen, ja, und hat geweint und hat gesagt, ja, sie ist ihrem Mann untreu geworden, kann es aber nicht überwinden, es ihm zu bekennen. Und zwar untreu mit dem Freund seines Mannes. Ja. Und wisst ihr, das ging bei ihr so weit, sie hatte wirklich eine große Not und ich sage so, ja, da war ein Geist, der praktisch sie nicht mehr losließ. Ja. Ich weiß, sie hat dann, ich weiß ob es heute nicht, ob sie es bekennt hat, sie ist eine von einer anderen Ortsgemeinde, ja, und so viel ich weiß, sie geht auch dort nicht mehr, ich habe nur einfach später gehört, dass sie sich dann auch anderen Predigern geöffnet hat, ja, und hat gebeten, ja, die sollen doch diesen Geist von ihr austreiben. Es kann so weit kommen, ich möchte ja nicht Angst machen, aber eins wisst ihr, ja, auch bei der Eva hier, da war praktisch der Geist, der sie beeinflusst hat, verführt hat. Und so ist das genauso auch in unserer Zeit, ja. Der Feind ist es, der praktisch unsere Blicke, wenn das im eigenen, ja, nicht mehr erfüllt wird, auf das andere lenkt. So war, so möchte ich uns noch einiges, was direkt Ursachen, ja, hinsichtlich der Beziehung, was sind die Ursachen, warum kommt es oft in den Ehen, ja, dass es eine gewisse Not kommt, ja. Einiges habe ich schon erwähnt, ja, aber zum Beispiel, ich habe mir hier aufgeschrieben, Enttäuschung oder die Erwartungen waren nicht erfüllt. Enttäuschung kann auch ineinander sein, ja, wo der Mann von der Frau enttäuscht wird oder umgekehrt. Ja. Und die meisten sind ja hier verheiratet von uns. Und wenn wir so uns, wenn ich uns auch diese Frage stelle, damals, wo wir verlobt waren, oder unseren Ehepartner, ja, oder künftigen Ehepartner kennengelernt haben, haben wir ihn damals so gekannt, wie wir dann nach bestimmten Zeit dann es wirklich rauskam. Ja. Oft werden wir sagen, ja, wir haben ihn gesehen nur von der schönen Seite. Ja. Das ist ja auch natürlich erklärbar, ja, die Liebe, ja, die macht oft auch, das ist, ich sage nicht, dass es eine unechte Liebe ist, es ist eine echte Liebe. Ja. Und wir haben auch gehört, was im 1. Korintherbrief, ja, wie die Liebe wirklich ist. Ja, sie rechnet das Böse nicht zu und so. Und, aber wirklich, ja, dass wenn das Eheleben beginnt und eine bestimmte Zeit vergeht, da kommen ja auch, wir sind zwei Menschen, sind ganz verschiedene Menschen. Ja, und ich weiß nicht, warum es Gott oft so führt, dass Mann und Frau gerade die Gegensätze sind. Es haben mehrere, auch Prediger gesagt, wir sind, ich und meine Frau sind Gegensätze. Ja, meine Frau sagt mir auch immer wieder, ja, also wir sind irgendwie ganz Gegensätze. Ja, und doch gibt es ein sehr glückliches Leben, weil auch die Gegensätze, ja, das sind oft dafür da, ja, um einander zu ergänzen. Aber in Wirklichkeit, ja, völlig einander, ja, konnten wir. Die Erwartungen, ja, waren bei einem oder dem anderen vielleicht ganz anders, und jetzt, wo die Wirklichkeit kam, wo man den anderen vielleicht mehr kennengelernt hat, der Charakter ja nicht so, und kamen manchmal auch vielleicht Unstimmigkeiten, ja, so, und dann kann schnell bei einem oder dem anderen, ja, so dieses Hohe, ja, auf einmal die Realität, ja, hat einem eingeholt. Und da kommt auch diese Enttäuschung oder auch die Erwartung, ja, sie hat sich praktisch nicht erfüllt. Ja, und da gilt wirklich auch, das ist ja auch diese Aufgabe, ja, der Kinder Gottes, auch in der Ehe glücklich zu sein. Man kann glücklich zu sein, man kann einfach auch dem Feinde sein Ohr, ja, leihen und dann weiter, ja, machen in diesen Unstimmigkeiten und sich durchsetzen wollen und, ja. Wir haben von den Grundsätzen gehört, ja, und das sind praktisch diese Ursache, ja, oft Enttäuschung oder die Erwartung war nicht erfüllt. Es kann auch im Irdischen sein, ja. Oft können auch die Ehefrauen denken, ja, jetzt werden wir so manches, ja, vielleicht der Mann bringt ja so viel Geld und wir werden ja so manches uns leisten können, ja, und auf einmal ist ja nicht da, ja, bei manchen wird vielleicht der Monat noch nicht zu Ende sein und es ist nichts mehr da, ja, das gibt auch sowas, ja. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben, damals ging die Firma bei uns, hat Konkurs angemeldet, ja, in dieser Firma, wo ich gearbeitet habe, und ich war einige Monate auch arbeitslos, ja, und die Kinder waren damals noch bei uns klein. Wir haben, so viel ich weiß, habe ich 1450 D-Mark Arbeitslosen bekommen, plus Kindergeld, was wir da bekommen haben. Und wir haben mehr als 1000 bezahlt für unsere Wohnung, Mietwohnung. Ja, so. Und da blieb wirklich nicht viel. Natürlich, wir haben dann auch Wohngeld beantragt, aber wir haben diese Monate praktisch uns beschränkt auf das Notwendigste. Und wir sind auch sehr glücklich gewesen, ja, in dieser Zeit. Und gesagt, dass wir haben uns nicht viel leisten können, aber wir waren satt und wir waren glücklich. Ja, und das kann auch gelernt werden im Leben. Die Erwartungen oder die Enttäuschungen müssen nicht sein. Was noch ein anderes Problem, ja, ist diese Vergleiche ziehen. Das, was ich schon am Anfang gesagt habe, das wird oft die Vergleiche gezogen. Und zwar, ich selber habe das mal erfahren, ja, so, wo eine Ehefrau, ja, zu ihrem Mann gesagt hat, ja, der, guck mal, was er alles kann, ja, dieser andere Mann. Er macht das und das und das und so ein bisschen wie Vorwürfe geklungen, ja, so natürlich, aber ich sage so, ich habe dann ihr gesagt, weißt du, guck mal auf deinen Mann, was er alles kann, was der andere nicht kann. Und das ist so, ja, das eine kann vielleicht eines besser, der andere, aber wenn das anfängt, ja, Vergleiche zu ziehen mit den anderen Männern oder mit den anderen Frauen, ja, oder wenn der Mann unbedingt seiner Frau sagt, guck mal, wie sie tüchtig ist, was sie kocht und was sie alles macht, und du diese Vergleiche ziehen und dann auch vielleicht nicht Vorwürfe, aber allein Vergleiche ziehen, können schon schaden in der Ehe. Weil nicht jeder Mensch kann alles. Und davon hängt nicht das Glück ab. Das ist wiederum ja der Betrug des Feindes, der praktisch in die Familie einfach mit solchen Vergleiche ziehen, ja, schaden will. Weil wir sind jeder unterschiedlich, ja. Natürlich, es gibt begabtere Menschen, es gibt einige, die vielleicht nicht so begabt sind, ja, aber zum Glücklichsein, um wirklich glücklich zu sein, ja, hängt das nicht von dem ab. Gott, er liebt jeden Menschen, ja, schon uns, weil wir haben Schwachheiten, wir haben vielleicht Stärke, aber macht er einen Unterschied? Nein. Und das sollen wir auch genauso lernen. Wir sollen nie von jemand anderen, ja, nehmen und dann dass der Frau oder dem Mann sagen, guck mal er, guck mal sie. Das sind auch so Gefahren, die es praktisch in die Ehe oder die Familie auch schaden können oder ruinieren. Ja, diesen Gedanken habe ich schon ein bisschen auch erwähnt, die Frau oder den Mann des anderen zu viel loben. In einem ist es ja gut. Ja, wenn wir zum Beispiel bei jemandem zu Besuch sind, wir eingeladen sind, ja, und ja, das Essen geschmeckt hat, ja, dann bedankt man sich und sagt ja auch, das hat geschmeckt. Ja. Aber es gibt ein zu viel, ja, wo man einfach besonders zu viel anfängt zu loben und zuzureden. Wisst ihr, und ich gehe auch hier zum nächsten Punkt, ja, das ist praktisch diese Veranlagung von Mann und Frau, die sind verschieden. Ja, wir sind Mann und Frau verschieden in der Veranlagung. Ja, und wenn eine, zum Beispiel eine Ehefrau in ihrer Familie, sagen wir mal so, diese vom eigenen Mann, diese Anerkennung, diesen Lob, diesen Dank auch fehlt und sie das dann praktisch von den anderen erfährt, wird sie automatisch ihr Blick abgelenkt vom eigenen. Und das ist sehr wichtig, ja, dass wir lernen als Eheleute, ja, einander anzuerkennen, gerade die Männer, die Frauen, wenn sie gekocht hat, mal auch diese Anerkennung, ist auch in vielen, ja, so, weil, ich sage so, die Frau von der Veranlagung braucht es mehr als der Mann. Und da muss auch gelernt werden, ja, praktisch diese, wir können in der eigenen Familie, wie gesagt, entweder das Glück bauen oder wir können das ruinieren, ja, und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, das eigene, ja. Man kann schon den anderen ja eine Anerkennung sagen, wenn es geschmeckt hat, ja, aber da muss man sehr aufpassen. Wenn ich das zu Hause bei meiner eigenen Frau nicht mache, dann brauche ich nicht den Mund aufmachen und jemand anders zu loben. Doch umgekehrt, ja, auch bei den Männern. Wisst ihr, ich habe so manches im Leben auch so von den Gesprächen von manchen so Erfahrungen, wo man auch gehört und so manch eine Katastrophe, manch ein Ehebruch oder eine Ehe ja zusammen auseinandergebrochen ist, ja, weil die Frau zu Hause von ihrem eigenen Mann vielleicht nur kritisiert war, ach, das schmeckt nicht so, das ist nicht, ich sage jetzt grob so übersalzen, oder das ist das nicht so, und sie vielleicht von durch den Internet, durch die Soziale, ja, ob das jetzt da Facebook oder wer weiß ist, geschmeichelt wird. Manch eine Ehe war dadurch in die Krise gekommen. Vielleicht glaubt ihr nicht, aber das ist so. Das ist bis aus heute geblieben. Das ist nicht nur bei den Jüngern geblieben. Ja, so. Das sind auch manchmal Eheleute, die schon 30 Jahre miteinander gelebt haben. Irgendwie haben sie sich so selbstverständlich gelebt. Und das Erste, die erste Liebe, wie das Wort sagt, die ist irgendwie so selbstverständlich geworden. Ja, und dann fehlt der Frau etwas, ihr fehlt dieses, und dann, wenn sie das von außen bekommt, und gerade diese viele soziale, diese Facebook oder WhatsApp, wie die auch nicht heißen, so, wenn sie da mit anderen verkehren, und da ist auch eine Gefahr. Dass dadurch praktisch auch der Feind auch manch ein Herz dazu gewinnen kann, dass er anfängt, praktisch diese verbotene Linie überschauen. Das kommt auch dann zu einer Eheunstimmigkeit. Es kommt dann manchmal auch zu einer Katastrophe. Ja, und da möchte der Herr auch uns Gnade schenken, uns auch helfen. Ich möchte noch, die Zeit geht vor, einfach jetzt die andere Seite zeigen, dieses glücklich und zufrieden sein. Ich habe ja einiges auch gesagt, aber das, was auch das Wort uns so sagt. In Prediger im ersten Kapitel, wird vielleicht auch der Zeit halber nicht alles lesen, aber im ersten Kapitel Prediger vom 12. Vers sagt er hier: Ich, der Prediger, war König über Israel, Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Und dann sagt er alles so, was er so vorgenommen hat, und hat sich vieles geleistet. Er wollte praktisch das erforschen, in was doch wirklich das Glück des Menschen ist. Ja, und er hat sich da manche Gärten und alles so zugelegt. 4. Vers, 2. Kapitel: Ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichen Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Und so weiter. Ja, er hat so alles. Und dann sagt er, dass praktisch alles Nichtigkeit ist. Können Sie sich vorstellen, er hat praktisch sich viel leisten können. Er hat sich so vieles aufgebaut, was wir eigentlich nicht imstande sind. Ja. Und dennoch sagt er, er hat darin gefunden, das ist einfach Nichtigkeit. Ja? Von dem hängt nicht das Glück ab. Und dann sagt er auch der Prediger, was er so rausgefunden hat, so rein menschlich, was den Menschen wirklich glücklich macht. Ja? Und da lese ich uns weiter im 2. Kapitel vom 22. Vers. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und von Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe, auch das ist Nichtigkeit. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Was er so rausgefunden hat, es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch esst und trinkt und sich fröhlich ist. Dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen. Und dann sagt er, dass das alles von der Hand Gottes kommt. Das heißt, unabhängig, wie viel er hat, aber dass er das, was er hat, manchmal praktisch nur einfach das tägliche Brot, aber er praktisch das genießt und wirklich sich fröhlich gehen lässt. Ja, dass er sich dabei wirklich freuen kann. Ja, das kann nicht jeder. Wie oft essen wir und sind in unsere Gedanken irgendwo, vielleicht bei Geschäften oder noch irgendwo. Ja, dieses Mühen, dieses Arbeit, dieses Plänen machen, ja, dass sogar der Mensch einfach nicht dazu zur Ruhe kommen kann, um einfach wirklich das Leben, ja, so nehmen und es wirklich in das Stille, ja, einfach wirklich genießen, ja. Ich meine, diese innere, ja, Freude zu haben. Er sagt es noch, ich lese noch ein paar Stellen, im 3. Kapitel, im 12. Vers. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch das, jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, auch nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Ja, das, er sagt wiederum, ja, dass praktisch, dass sogar bei diesen Sorgen, bei diesen Mühen, ja, sich freuen zu können, dass auch da jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, dass er seine, das ist eine Gabe Gottes. Ja, eine diese einfache Freude, unabhängig von was wir alles haben, ja, diese einfache Freude, ja, und zwar bei dem Täglichen, ja, das Notwendige, was wir haben, ja, so, und wisst ihr, das ist eine Gabe Gottes, sagt das Wort. Ich lese noch den 5. Kapitel, 17. Vers, siehe, was ich als gut und was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Ja, sogar sagt er, dass ein Mensch, dem sogar auch Güter und Reichtum zugefallen sind, ist nur dann eine Gabe Gottes, wenn der Mensch praktisch auch das, was er hat, auch wirklich zu gebraucht und genießt. Das kennen wirklich nicht viele. Die Menschen, die reich sind, wie ich sagte, ja, die sind oft beschäftigt, wie sie diesen Reichtum, je mehr der Mensch hat, desto mehr hat er Angst, dass es ihm genommen wird. Je reicher der Mensch ist, desto mehr macht er Sicherheit, dass da nicht eingebrochen wird. Aber dass er davon wirklich frei ist und es wirklich in seinem Leben so genießen kann, davon Gebrauch nehmen kann, er sagt, das ist das, die Gabe Gottes. Und das soll auch gelernt werden, im Leben wirklich glücklich zu sein mit dem, was vorhanden ist und nicht begehren, das, was nicht mein ist. Das, was vielleicht der andere hat, der andere ist vielleicht, hat er mehr, aber nicht, das ist das Glück, sondern lernen, mit dem glücklich zu sein. Das, was Gott mir gegeben hat, ja, die Frau, die Kinder, das ist ein Reichtum. Und davon wirklich zu genießen, ja, da zu leben. Ich möchte noch zum Schluss in Sprüche lesen, im 5. Kapitel. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätze die Wasserbäche. Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit und ihrer Liebe sollst du taumeln immer dar. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Vor den Augen des Herrn liegen eines jedes Wege und auf allen seine Bahnen gibt er Acht. Ja, hier sagt auch der König Salomo ja auch eine sehr treffliche, ja. Erfreue dich an deiner Quelle. Warum solltest du nach draußen schauen? Wisst ihr, ich hätte das vielleicht nicht gesagt, wenn das nicht so manch einer bezeugt hat. Ja? Und ich weiß noch, ein älterer schon Bruder, er hat gesagt, ja, dass in seinem Leben hat er auch genauso solche Versuchungen gehabt. Ja? Und wenn man da eines hört und das andere, ja, dann weiß man ja, dass auch der Feind, ja, wenn im eigenen Leben oft Unstimmigkeiten sind, ja, Probleme sind, Nöte aufstehen, ja, anstatt dass man das mit Gottes Hilfe kämpft, um die eigene Ehe kämpft, um die eigenes Glück, ja, denkt man, dass das Glück liegt woanders. Das Glück liegt vielleicht an dem Mann oder an dieser Frau. Wird nicht sein. Trinke aus eigener Quelle, ja, das ist das, was Gott den Menschen gegeben hat. Der Herr möchte auch da uns helfen. Unser Leben, ja, unser Glück, unser Eheleben, ja, nicht von fremden Einflüssen, ja, und nicht das fremde Glück, ja, soll uns unser Glück werden, ja, das ist ein fremdes Glück. Wir haben eins, das uns Gott gegeben hat, und Gott möchte uns auch helfen, alles daran zu setzen, ja, um das zu bewahren. Gott kann uns auch wirklich jedem, dass in den Familien, dass in den Ehen, ja, dass es mal da oder dort immer wieder mal auch Unstimmigkeit kommt, es kann zu Streitigkeiten kommen. Wir wissen ja, der Feind, er versucht, auch in unserer Zeit Ehen kaputt zu machen. Aber Gott will helfen, ja, und das sind so manche, ja, Winke grundsätzlich, ich habe nicht alles gesagt, ich habe vielleicht nur eine Seite gesagt, ja, dass manche Gefahren darin liegen, ja, und was auch Gott uns zeigt, worin wirklich das Glück ist, ja, dass es nicht von den anderen Leben abhängt, sondern Gott hat für mich, will mein Leben, meine Ehe, ja, meine Familie segnen, dass sie glücklich ist. Gott möchte uns helfen. Amen.